Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zu Beginn seiner Amtszeit bezeichnete Wladimir Putin seine Art der Amtsführung als gelenkte Demokratie. Hierzulande wurde diese Form der Autokratie zwar kritisiert, aber lange nicht als gefährlich eingestuft. Schließlich gab es noch Oppositionsparteien und Wahlen sowie unabhängige Medien. Doch spätestens im Zuge der Vorbereitungen des neuerlichen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Putin auch die Repression nach innen extrem verschärft. Mittlerweile regiert er offen diktatorisch. Hinter dem Wandel könnte ein Muster stehen, wie eine aktuelle Veröffentlichung von Sergei Guriev, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Sciences Po, und Daniel Treisman zeigt. Dieser Wandel wird auch hierzulande von einigen Wissenschaftlern beobachtet, wie Andreas Beckmann erfuhr.
Das russische Volk werde immer in der Lage sein, wahre Patrioten von Abschaum und Verrätern zu unterscheiden und diese einfach ausspucken wie eine Fliege, tönte Wladimir Putin 3 Wochen nach seinem Überfall auf die Ukraine. Diese kaum verklausulierte Gewaltandrohung unterstreicht in den Augen des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Sergei Guriev, wie er in seinem in diesem Monat erschienenen Buch schreibt, dass sich Putin längst von einem modernen Autokraten zu einem Angstherrscher gewandelt hat.
The new autocrats wield their power based on manipulation of information.
Moderne Autokraten gründen ihre Herrschaft auf Manipulation und Zensur von Informationen. Sie wenden Unterdrückung verdeckt an, indem sie etwa die Gerichtsbarkeit unter ihre Kontrolle bringen. Aber offen Gewalt anzudrohen oder anzuwenden, ist eigentlich eine altmodische Form von Angstherrschaft. Moderne Spin-Diktatoren, wie ich sie nenne, lassen sogar Wahlen zu, die zwar nicht wirklich frei sind, aber ihrer Herrschaft einen Anschein von Demokratie geben.
So hat einst auch Putin angefangen, erinnert sich Sergei Guriev, der bis 2013 Professor an der New Economic School in Moskau war, bevor er nach Frankreich auswandern musste. Schon früh fiel bei Putin aber eine Neigung zu extremer Gewalt auf. Im Tschetschenienkrieg, den er kurz nach seinem Amtsantritt als Präsident 1999 massiv verschärfte. Dieser Zug seines Regimes trat immer offensichtlicher in den Vordergrund.
Die Freiheit schrumpft täglich. Es begann damit, dass er politische Gegner als Feinde verunglimpfte. Später ließ er sie ermorden, wie Boris Nemtsov, oder versuchte sie zu vergiften, wie Alexei Nawalny. Inzwischen droht er allen, die es wagen, seinen Krieg einen Krieg zu nennen. Putins Regime wandelt sich zusehends in Richtung Massenrepression.
Anfangs hatte Putin offene Repression kaum nötig. Im Jahr 2000 hatte er die Präsidentschaftswahlen mit absoluter Mehrheit gewonnen. 2004 stimmten sogar 71% für ihn. Das lag nicht nur daran, dass die Opposition in den staatlich gelenkten Medien kaum vorkam. Viele Menschen stimmten für Putin, weil er nach den chaotischen 90er Jahren unter Boris Jelzin wieder für innere und vor allem soziale Sicherheit gesorgt hatte. 2008 war seine Amtszeit gesetzlich abgelaufen. Doch er ließ die Verfassung umschreiben, um 2012 in den Kreml zurückzukehren. Der Schwerpunkt seiner Agenda hat sich seither deutlich verlagert.
Es geht um die Sicherung des imperialen Anspruchs und geopolitischen Anspruchs Russlands.
Katharina Blum, Professorin am Osteuropa-Institut der FU Berlin, beschreibt schon seit fast 10 Jahren eine deutliche Hinwendung Russlands zu einem nationalistischen Konservatismus. Ideologisch angeleitet wird dieser Schwenk von einem Think Tank, den im Westen bis heute kaum jemand wahrnimmt.
Der Sporsky Club, seit 2012 gibt es ihn, ist die breiteste Plattform dieses Konservatismus, der also sehr viel unterschiedliche Strömungen vereint und auch Leute als ständige Mitglieder hat. Von quasi Neostalinisten hin zu mitunter sogar als sozialdemokratisch gefassten Intellektuellen bis hin eben zu eher orthodox konservativen Akteuren.
Nur eine einzige Frau gehört dazu, aber für Faschisten und Monarchisten ist Platz. Der Izborsky Club propagiert, Russland solle dem Westen den Rücken kehren und sich als eine eigenständige Macht im eurasischen Raum erneuern.
Russland war nie ein Nationalstaat im westeuropäischen Sinne, sondern immer eine Kombination aus Nationalstaat mit Imperium, da waren sie auch eigentlich stolz drauf.
Diesen imperialen Nationalstaat will der Izborski-Club moralisch einen und festigen, um gegenüber dem Ausland wieder Stärke zu demonstrieren. So wie einst die Sowjetunion und vor allem das Zarenreich.
Es geht eigentlich um eine moralische Erneuerung, auf die man quasi alle einschwören kann. Etwas, was im Grunde die Bevölkerung in der Breite, aber eben auch die Elite mobilisiert, weil sie mit einem Sinn verleiht, der nicht allein im Geschäfte machen und in Bereicherung besteht. In gewisser Weise ist der russische Konservatismus eine Gegenbewegung gegen die 90er Jahre, die sich Putin sehr kunstvoll zunutze macht.
Dabei ist er dieser Denkrichtung nicht von Anfang an gefolgt. Zunächst hörte er auch liberalen Ratgebern zu, die eine Integration in den Weltmarkt empfahlen durch Rohstoffexporte. Mit den Erlösen sollte eine Hightech-Industrie, etwa nach dem Vorbild Südkoreas, aufgebaut werden. Doch zu viel Geld floss in die Taschen von Oligarchen und anderer Günstlinge oder versickerte in korrupten Verwaltungen. Spätestens seit der weltweiten Finanzkrise erlahmte Russlands Wirtschaftswachstum, ergänzt Sergei Gurijew. Mittelschicht, Arbeiterschaft und kleine Unternehmer, Putins treueste Wähler, wurden zusehends unzufrieden.
Die wichtigste Statistik, die Putin verfolgt, sind seine Beliebtheitswerte. Die waren nach seiner Rückkehr ins Amt kontinuierlich gefallen, bis er 2014 die Krim annektierte. Da stiegen sie so steil an, wie Putin selbst es nicht erwartet hatte.
Die Nationalisten des Izborski-Clubs hatten einen Krieg ohnehin für unvermeidlich gehalten und sahen sich bestätigt. Auch dadurch, dass der Westen Sanktionen verhängte, die Putins Regime zwar wirtschaftlich nur kurzfristig schadeten, aber seinen Stolz kränkten, meint Katharina Blum.
Das ist eine Kritik, dass der Westen Russland nie als Partner akzeptiert hat. Da gibt es sehr schöne, klare Statements. Ne? Gebt es auf, ihm gleich sein zu wollen. Ihr werdet niemals von ihnen akzeptiert. Besinnt euch auf das Eigene. Wichtig ist das Souveränitätskonzept, also gegen quasi die Dekadenz des Westens, sprich Europa mit dem, was wir kennen, also gegen Homosexualität, einen übertriebenen Minderheitenschutz, eine Zensur durch Political Correctness.
Putin inszeniert sich heute als Verteidiger der Freiheit der Russen gegen die Zumutungen eines angeblich fremden, liberalen Lebensstils. Nichtregierungsorganisationen, die noch mit dem Westen zusammenarbeiteten, wurden als ausländische Agenten gebrandmarkt und nach verboten. Nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine wurden auch die letzten freien Medien geschlossen. Fast alle unabhängigen Journalisten flohen ins Ausland. Viele versuchen, von dort aus weiterzuarbeiten. Ende März führten fünf unabhängige russische Medien ein Online-Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Auf YouTube wurde das Video etwa 10 Millionen Mal aufgerufen. Die Hoffnung war, dass dadurch die Wahrheit über den Krieg auch in Russland ankommen würde.
Die Frage ist natürlich ultimativ, hat es irgendeinen Effekt? Beeinflusst es die öffentliche Meinung in Russland nachhaltig?
Solche Fragen kann der Medienwissenschaftler Nils Weidmann von der Universität Konstanz selbst kaum beantworten.
Weil unabhängige Umfragen schwierig bis unmöglich sind. Aber allen Zeichen nach, die wir bekommen hier, ist es doch eine recht große Mehrheit in Russland, die sich zu beeinflussen scheinen lässt von der staatlichen Propaganda und sozusagen der Interpretation der Ereignisse zu folgen scheint.
Kein Wunder, Zeitungen, Radio und Fernsehen sind fest in der Hand von Putins Medienaufsicht. Und beliebte soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram hat die Behörde gesperrt. Wer technisch versiert ist, kann Blockaden manchmal umgehen. Bei YouTube scheint das bisher leidlich zu funktionieren.
Telegram ist deutlich weniger reguliert teilweise, wo sich sozusagen einzelne Gruppen bilden können, die aber nicht geschlossen sind, sondern wo man von außen her problemlos mit dazustoßen kann. Und deshalb ist es eine eher clubbasierte Kommunikation. Ohne das Suchen dieser Kanäle und dieser Gruppen geht es nicht.
Vor allem junge Leute probieren es. Wie ihre Altersgenossen im Westen hat sich diese Generation, zumindest in den Großstädten, häufig vom klassischen Fernsehen verabschiedet und wird so von der Propaganda weniger gut erreicht. Putin könnte Teile der Jugend verlieren.
In the long run, Everybody I know is trying to run away.
Langfristig dürften alle gut qualifizierten jungen Leute, die ich kenne, auswandern. Das tun jetzt schon viele und Investoren flüchten auch reihenweise. Russland droht eine heftige Wirtschaftskrise. 2014, nach der Annexion der Krim, habe ich so etwas nicht gesehen.
Sergei Guriev glaubt, dass Putin sich vielleicht irgendwann zum Sieger des Krieges ausrufen könnte. Er habe aber kaum eine Chance mehr, den Frieden zu gewinnen.
Herr Putin steckt in großen Schwierigkeiten, wirtschaftlich und politisch. Für ihn ist das jetzt ein Kampf auf Leben und Tod.
Um politisch zu überleben, bleibt ihm kaum etwas übrig, als auch im eigenen Land weiter Angst zu schüren und sich darauf zu verlassen, dass sein Volk auf Dauer in Anpassung erstarrt.
Wie sich das Putin-Regime radikalisierte. Andreas Beckmann berichtete. Das Buch von Sergei Guriev und Daniel Treisman hat den Titel »The Changing Face of Tyranny in the 21st Century« und ist kürzlich bei Princeton University Press erschienen.